Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der parteilose Juraprofessor Conte soll neuer Ministerpräsident Italiens werden. Staatspräsident Mattarella hat den 53-Jährigen offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Conte war zuvor von der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung für das Amt des Regierungschefs vorgeschlagen worden. Beide Parteien sehen die Europäische Union kritisch und planen deutlich höhere Staatsausgaben. Die EU-Kommission warnte die Koalitionspartner bereits davor, den Schuldenberg des Landes weiter zu erhöhen.
Noch fährt er mit dem Taxi vor, Giuseppe Conte. Er folgt der Einladung von Staatspräsident Mattarella, der sich viel Zeit gelassen hat, die Personalie Conte intensiv zu prüfen. Geht es nach der Koalition von rechtspopulistischer Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, dann soll der Jurist Conte die 65. Regierung Italiens anführen. Nach fast zweistündigem Gespräch erhält Conte den Auftrag. Mit dem Staatspräsidenten haben wir über die Herausforderung und die heikle und anspruchsvolle Phase gesprochen, in der wir uns befinden. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir die Stellung Italiens auf europäischer und internationaler Ebene beibehalten müssen. Noch hat Conte nicht mit dem Staatspräsidenten über die Minister seiner Regierung gesprochen, ein Name allerdings sorgt vorab schon für Unruhe. Paolo Savona, gehandelt als Wirtschaftsminister, kann Mattarella nicht passen. Der 82-Jährige ist erklärter Eurokritiker. Gut möglich, dass der Staatspräsident von seinem Vetorecht Gebrauch machen wird. Das Land befindet sich in der Krise. Hohe Schulden, die Wirtschaft krankt, Banken sitzen auf faulen Krediten. Draußen ist ein Land, das richtigerweise auf eine Regierung und Antworten wartet. Und die Regierung, die nun im Begriff ist zu entstehen, ist die des Wandels. In den nächsten Tagen wird der designierte Ministerpräsident dem Staatspräsidenten die Kabinettsliste vorlegen. Stimmt Mattarella dieser zu, wird Conte die Regierungsgeschäfte übernehmen. Anschließend werden Parlament und Senat der Regierung das Vertrauen aussprechen. Die Mehrheit gilt hier als sicher.
Die Bundesregierung hat ihre Pläne konkretisiert, den Notstand in der Alten- und Krankenpflege in den Griff zu bekommen. Dazu legte Bundesgesundheitsminister Spahn heute ein Eckpunktepapier vor, das in einen Gesetzentwurf münden soll. Geplant ist unter anderem, tausende zusätzliche Stellen in der Altenpflege einzurichten und finanzielle Anreize für mehr Ausbildung zu setzen. Die Kosten soll vor allem die gesetzliche Krankenversicherung tragen.
Leben im Alter, wie es sein soll. Dass die Realität in Pflegeheimen nicht so rosig ist wie die Bilder in seinem Ministerium, weiß Jens Spahn. Arbeit in der Pflege gilt als Knochenjob.
Wir spüren, denke ich, alle, dass die Frage, ob Politik tatsächlich verstanden hat, was in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den alten Einrichtungen los ist, wie groß die Arbeitsverdichtung geworden ist in den letzten Jahren, ob das wirklich angekommen ist. Und dieses Sofortprogramm soll die klare Botschaft senden, ja, es ist verstanden.
13.000 neue Stellen in der Altenpflege will Spahn schaffen. Auszubildende sollen nicht mehr auf den Stellenplan angerechnet werden. In der Krankenpflege übernehmen Tarifsteigerungen die Krankenkassen. Auch soll die betriebliche Gesundheitsförderung verbessert werden. Der Sozialverband VdK hat errechnet, dass Spahns Programm den Arbeitsalltag nur wenig entlastet. Im Schnitt bedeute es 0,5 Vollzeitstellen mehr.
Das reicht meines Erachtens auf keinen Fall. Wir bräuchten mindestens 5 bis 6 Stellen mehr pro Pflegeeinrichtung. Dann könnten wirklich die Bedingungen verbessert werden.
Die Grünen im Bundestag begrüßen den Ansatz der Großen Koalition, meinen aber, die solidarische Finanzierung der Pflege gehöre auf den Prüfstand.
Dass im Moment Beamte, Selbstständige und vor allem Menschen mit hohem Einkommen sich dieser Solidarität entziehen können bei unserem Versicherungssystem, das muss ein Ende haben, sonst werden wir diese ganzen Bemühungen nicht umsetzen können.
Finanzieren will der Gesundheitsminister sein Programm angesichts leerer Pflegekassen erstmal aus Überschüssen der gesetzlichen Krankenversicherung. Ein Kassensturz bei der Pflege sei in Vorbereitung.
In der Affäre um offenbar unrechtmäßig erteilte Asylbescheide in Bremen zieht Innenminister Seehofer weitere Konsequenzen. Er untersagte dem Ankunftszentrum in Bremen, bis auf Weiteres Asylentscheidungen zu treffen. Eine Überprüfung tausender Verfahren habe ergeben, dass die Behörde bewusst gesetzliche Regelungen missachtet habe, teilte das Bundesinnenministerium mit. Bis zum Ende der Ermittlungen sollen andere Außenstellen die noch anhängigen Verfahren übernehmen.
Es ist eine weitere Konsequenz, die Innenminister Horst Seehofer heute zieht. Die umstrittene Bremer Außenstelle des BAMF darf vorerst keine Asylentscheidungen mehr treffen. Das Vertrauen in die Qualität der Asylverfahren und die Integrität des Ankunftszentrums Bremen ist massiv geschädigt worden, heißt es in der Presseerklärung des Innenministeriums. Die betroffenen Mitarbeiter der Außenstelle behalten vorerst alle ihren Job. Es ist eher eine vertrauensbildende Maßnahme.
Die sind jetzt auch nicht alle unter einem Generalverdacht, sondern um das Vertrauen wiederherzustellen, ist eben die Entscheidung, dass die Personen in anderen Bereichen des BAMF eingesetzt werden.
Der Schritt Seehofers liefere kaum die nötige Aufklärung, kritisiert Niedersachsens Innenminister.
Also zur Aufklärung kann es ja nicht beitragen, weil es ja für die Zukunft gilt, also für die Zeit ab jetzt. Ob es Aktionismus ist, der Verdacht drängt sich auf, spielt aber am Ende keine Rolle. Der Bundesinnenminister muss ja irgendwas tun.
Den Oppositionsparteien im Bundestag bleiben zu viele Fragen offen.
Wer wusste wann über was Bescheid und wie hat diese Stelle dann reagiert? All diese Informationen liegen uns Abgeordneten bisher noch nicht in umfassender Art und Weise vor. Und deshalb muss Seehofer nächste Woche im Ausschuss liefern.
Liefere er nächste Woche im Innenausschuss nicht, wollen sich auch die Linken der Forderung von FDP und AfD nach einem Untersuchungsausschuss anschließen.
Die Energiekonzerne RWE und Vattenfall sollen für Verluste im Zuge des Atomausstiegs entschädigt werden. Das Bundeskabinett brachte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg und setzte damit eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes um. Die Karlsruher Richter hatten geurteilt, dass die Konzerne wegen Reststrommengen entschädigt werden müssen. Die frühere Bundesregierung hatte diese zunächst zugeteilt und sie 2011 wieder gestrichen. Von Donnerstag kommender Woche an gelten in Hamburg die bundesweit ersten Dieselfahrverbote. Zwei Straßenabschnitte werden für Fahrzeuge unterhalb der Abgasnorm Euro 6 gesperrt. So soll die Stickoxidbelastung reduziert werden. Der ADAC lehnt die Entscheidung Hamburgs ab. Die Umweltorganisation BUND spricht von einem guten Signal, hält flächendeckend die Fahrverbote aber für zielführender.
Noch sind die neuen Dieselverbotsschilder nicht scharf gestellt. Ältere Dieselautos dürfen hier von Ende nächster Woche an nicht mehr passieren. Das gilt für zwei Hauptverkehrsstraßen der Hansestadt auf einer Länge von 2,2 Kilometern.
Wir verhängen die Durchfahrtsbeschränkung wirklich nur dort, wo alle anderen Maßnahmen nicht greifen. Das ist nur auf wenigen Straßenabschnitten der Fall. Und deshalb wäre eine große Zone in Hamburg auch unverhältnismäßig und deshalb sperren wir die Straßen auch nur auf wenigen Abschnitten.
40 Milligramm Stickoxid pro Kubikmeter ist als Jahresgrenzwert erlaubt. Bundesweit haben mehr als 60 Städte Probleme, diesen Wert einzuhalten. Umweltverbände fordern schon länger größere Dieselverbotszonen. Die Deutsche Umwelthilfe klagt sogar gegen 28 Kommunen wegen zu hoher Werte, unterstützt aber Durchfahrverbote.
Wir fordern von allen Städten, die massive Probleme haben mit der Luftreinhaltung, diesem Beispiel zu folgen. Dieselfahrzeuge sind die Ursache Nummer eins für die hohe Luftbelastung. Das heißt, es muss auf jeden Fall an der Quelle angesetzt werden.
Ab nächster Woche werden hier ältere Dieselfahrzeuge in andere Straßen umgeleitet. Manche Bürger sind irritiert.
Ich halte da nicht sehr viel von.
Die können nicht eine Straße sperren und die andere Straße freigeben.
Hamburg ist die erste Stadt mit Durchfahrverboten. Die Diskussion über saubere Luft hat gerade erst begonnen.
Bundesaußenminister Maas hat bei seinem Antrittsbesuch in Washington die Absicht der Europäer bekräftigt, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Nach einem Treffen mit John Bolton, dem Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, äußerte sich Maas besorgt. Er gehe nicht davon aus, dass Europa und die USA in der Iran-Frage zu einer Linie fänden.
Zweifellos zu Gast bei Freunden war, wer auch immer als deutscher Außenminister ins Weiße Haus kam. Über Jahrzehnte waren dies Besuche bei Gleichgesinnten. Heiko Maas erlebt dagegen ein deutlich abgekühltes transatlantisches Klima durch Trumps Amerika-zuerst-Politik. Der Außenminister traf zunächst Sicherheitsberater Bolton.
Wir machen uns, was den weiteren Weg angeht, durchaus Sorgen für das transatlantische Verhältnis. Amerika ist für uns ein wichtiger Partner. Wir brauchen Amerika an vielen Stellen auf der Welt. Und deshalb haben wir vereinbart, im Dialog zu bleiben, aber auch in einem offenen Dialog. Und dort, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind, diese unterschiedlichen Auffassungen auch austragen werden.
Hauptstreitpunkt bleibt Trumps Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen. Maas betont, die Europäer wollten geschlossen am Vertrag festhalten. Am Rande einer Kongressanhörung signalisiert sein Amtskollege Pompeo zumindest Gesprächsbereitschaft. Man wolle sich Mitte Juni mit den britischen, deutschen und französischen Partnern beraten. Maas trifft Pompeo gegen 22 Uhr deutscher Zeit. Mit zwei besonders Trump-treuen Gesprächspartnern hat es Maas heute zu tun. Sicherheitsberater Bolton und Außenminister Pompeo folgen dem Kurs des Präsidenten. Der wirft jahrzehntealte transatlantische Traditionen über Bord für die Aussicht auf Deals zum Wohle Amerikas. Die vielbeschworene Wertegemeinschaft mit Europa, sie hat durch Trump tiefe Risse.
Der amerikanische Schriftsteller Philip Roth ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in New York. Roth galt als eine der bedeutendsten literarischen Stimmen seiner Generation. In seinen Romanen machte er das jüdische Leben in den USA, gesellschaftliche Zwänge sowie die männliche Sexualität zum Thema.
Er lebte scheu zurückgezogen in New York, Philip Roth, einer der größten Gegenwartsautoren Amerikas. Er schrieb immer wieder über die amerikanische Gesellschaft, über politische Korrektheit, über Lust, über Sex und die Abgründe des Lebens, schonungslos provozierend. Roth veröffentlichte 30 Romane. An seinem Stehpult verfasste er zeitweise ein Buch pro Jahr inklusive Panikattacken.
I always think I can't write another one.
Ich denke immer, ich kann kein neues Buch mehr schreiben. Das geht seit Jahrzehnten schon so. Ich frage mich, wo kann ich ein neues Thema finden und wie stehe ich das nochmal durch? Geboren und aufgewachsen in Newark, New Jersey, vor den Toren New Yorks. Roth war das Kind einer jüdischen Familie. Viele Romane spielen auch dort, wo er herkam. Vor 6 Jahren kündigte der Amerikaner überraschend an, nicht mehr schreiben zu wollen.
Age brings wisdom. I'm not so sure about that.
Alter bringt Weisheit, sagt man ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich fühle mich heute nicht weiser, als ich mit 20 Jahren war oder vorgestern. Ich fühle mich genauso blöd, wie ich immer war.
Stupid.
Auch wenn der Autor den Literaturnobelpreis nicht bekam, erhielt er zeitlebens höchste Auszeichnungen. Aus der Literaturgeschichte, schreiben Kritiker heute, ist Philip Roth nicht mehr wegzudenken.
In der Affäre um die Fußball-WM 2006 in Deutschland hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen die früheren DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach erhoben. Auch der ehemalige DFB-Generalsekretär Schmidt soll sich vor Gericht verantworten. Es geht um den Verdacht der schweren Steuerhinterziehung. Im Zentrum steht eine dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro. Mit einem Trainingslager in Südtirol ist die DFB-Auswahl in die Vorbereitung auf die anstehende WM in Russland gestartet. Nach der abgelaufenen Saison sollen die Spieler konditionell neu aufgebaut werden. Bundestrainer Löw muss den Kader bis Anfang Juni zudem von derzeit 27 auf 23 Spieler reduzieren.
16 Tage hat Bundestrainer Joachim Löw Zeit, die DFB-Auswahl auf die Mission Titelverteidigung vorzubereiten. Am Mittag treffen 19 der insgesamt 27 vorläufig nominierten Spieler in Südtirol ein. Die anderen reisen später nach. Am 4. Juni muss der endgültige Kader bekannt gegeben werden. Ob dann Kapitän Manuel Neuer dabei sein wird, ist offen. Deutschlands Nummer 1 hat seit September nicht mehr gespielt.
Ich weiß, dass er unglaublich engagiert und akribisch eben darauf hingearbeitet hat. Und ich bin weiterhin optimistisch und positiv, dass er das auch schafft.
Untergebracht ist der Weltmeister inmitten von Weinbergen in der Nähe von Bozen. In einem 5-Sterne-Hotel, genau wie vor 8 Jahren übrigens.
Nein, aber glaube nicht. Ich meine, dann hätten wir hier nicht herkommen dürfen, weil wir hatten zwar Erfolg hier, aber wir sind nur Dritter geworden und wir wollen uns natürlich mehr vornehmen.
Erst 2-mal konnte ein Weltmeister den Titel verteidigen. Ein weiterer Anreiz, sich entsprechend konzentriert auf das Turnier in Russland vorzubereiten.
Und hier die Lottozahlen. 7, 16, 29, 36, 45, 47, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 24. Mai.
Dem Norden Deutschlands bringen Hochdruckeinfluss und trockene Luft Sonnenschein. Weiter südlich sorgen tiefer Luftdruck und feucht-warme Luft weiterhin für wechselhaftes Wetter. Im Süden und in der Mitte sind heute Nacht zum Teil heftige Gewitter unterwegs. Im Norden dagegen oft klar und morgen ist es dort sonnig. Im übrigen Land gibt es teils Sonne, teils Wolken mit Schauern und Gewittern. Dabei besteht vor allem am Nachmittag und Abend Unwettergefahr. Heute Nacht im Rhein-Main-Gebiet bis 16, in Vorpommern nur 5 Grad. An den Alpen morgen 19, im Norden 26 bis 27 Grad. Am Freitag vor allem in einem Streifen vom Südosten bis in den Nordwesten teilweise heftige Gewitter, sonst freundlich. Am Wochenende bei bis zu 32 Grad oft sonnig. Besonders im Bergland gibt es allerdings einzelne Wärmegewitter.
Um 22.20 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wie lässt sich der Pflegeberuf attraktiver machen? Bundesgesundheitsminister Spahn im Interview mit Ingo Zamperoni. Und verunsicherte Wirtschaft, die Erwartungen an den künftigen italienischen Ministerpräsidenten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.